Gesprächsthemen rein. Da muss man irgendwie das lancieren oder so, dass man mit zum Gespräch drankommt. Und ich finde, so ein bisschen fängt der Bibeltext, der heute für die Predigt ist, auch so an. Jesus ist also mit vielen Leuten bei einer Feier, bei Leuten eingeladen und es ist relativ fröhlich, die Leute unterhalten sich über dies und das. Es sind unterschiedliche Leute da, sicherlich sind auch einige Menschen da, die religiös interessiert sind oder die genauer etwas über Jesus wissen und über seine Botschaft vom Reich Gottes und wie das alles so läuft. Und als sie sich so unterhalten und über dies und das reden, sagt dann einer der Gäste, und das ist das erste Stückchen Bibel, als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, glückselig ist, wer im Reich Gottes sein Brot essen wird. Das ist jetzt so ein Gesprächseinstieg, wo Jesus jetzt loslegen könnte und sagen könnte, Amen, Bruder, genau das ist wichtig, auch wenn wir hier unseren Wein trinken und die leckeren Oliven, aber das Essen im Reich Gottes ist ja so viel besser. Das sowas in der Art wollte wahrscheinlich dieser Gast hören, aber interessanterweise fängt Jesus damit an, seine Unterhaltung über das Reich Gottes mit einem Gleichnis. Und das Gleichnis lese ich euch jetzt vor. Jesus antwortete ihm, ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt jetzt, es ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und ich muss jetzt unbedingt hingehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet und kann deswegen nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die armen, verkrüppelten, blinden und gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Und der Herr sagte zu ihm, geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sag ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festmahl teilnehmen. Ja, verständliche Reaktion von dem Gastgeber. So würde ich wahrscheinlich auch reagieren. Und ich habe mancherlei Punkte. Ich kann gar nicht zählen, wie viele Punkte ich habe. Deswegen fange ich jetzt sofort an, damit wir heute noch fertig werden. Ich sehe schon, einige überlegen sich jetzt, ja, sollte ich rausgehen und sagen, ich muss noch schnell, ich habe mir gerade ein Auto gekauft, ein Fahrrad. Okay, also meine erste Frage ist, wer sind diese Leute im Gleichnis? Also wenn man die sich so anguckt, vermute ich mal, das sind schon eher etwas besser Gestellte. 5 gespanne Ochsen auf einen Hau kaufen, ich glaube, da muss man finanziell schon ziemlich solide sein. Das ist, denke ich, mehr als 5 Lastwagen kaufen oder so. Wer kauft sich schon 5 Lastwagen auf einmal? Auch so ein Acker kaufen ist gar nicht so billig. Und Grundbesitzer zu sein, dafür braucht man ja Geld. Und von daher ist es auch so, dass der Mensch, der den Acker gekauft hat, sicherlich eher einer war, der finanziell gut gestellt war. Heiraten ist natürlich eine andere Sache. Heiraten kann fast jeder. Ich meine, das ist auch teuer. Man muss einen Brautpreis zahlen. Es muss eine Feier ausgerichtet werden. Aber das ist vielleicht schon eher so eine Sache, wo ganz viele Leute mit erfasst werden können. Und sie alle hatten nach damaliger Tradition schon länger die Einladung bekommen. Im Orient wird groß und dick gefeiert und von daher wird natürlich auch rechtzeitig eingeladen. Und es war wohl der Brauch, dass man zu besonderen Festen erst eine schriftliche Einladung den Leuten schickte und dann hinterher nochmal die Leute persönlich einlud. Oder aber, wenn es zu viele waren oder man Leute dafür hatte, man seine Diener losgeschickt hat, dass die das erledigen und da nochmal einladen. Und so haben also alle eigentlich die Einladung bekommen Und jetzt ist also die Situation, wo die Erinnerung kommt, die kurz vor dem Fest ist. Und siehe da, keiner kann. Und natürlich, wenn einem einer zu einem Fest eingeladen hat, ist es super unhöflich zu sagen, oh, weißt du, ich habe echt keinen Bock, mit dir einen Abend zu verbringen. Also muss man sich was anderes ausdenken. Und ja, was sagt man dann so? Und so kommt mir das Ganze vor, diese Argumente, die diese Leute bringen, sind für mich sehr fadenscheinige Argumente. Denn ich habe mir einen Acker gekauft, deswegen kann ich heute nicht zum Fest. Ich meine, der Acker wird morgen auch nicht anders aussehen. Also von daher, das hätte man auch nochmal einen Tag verschieben können. Vor allen Dingen jemand, der einen Acker kauft, ohne ihn vorher sich angeguckt zu haben. Was soll denn das? Also wenn er einfach aufs Geratewohl einen Acker gekauft hat, ohne sich den anzugucken, dann kann er auch noch einen Tag später angucken. Ne? Ich meine, dann ist ihm das anscheinend sowieso egal. Und fünf gespende Ochsen, ich meine, die sich nicht vorher angeguckt haben, die Ochsen, das ist ja so wie Gebrauchtwagenkauf, ohne sich das Auto mal vorher angeguckt zu haben. Wer macht sowas? Also wer so naiv ist und so einfach Ochsen kauft, ohne sie sich vorher anzugucken, da kann man auch nochmal einen Tag warten. Das ändert auch nicht viel. Also ich finde in diesem Gleichnis, die Gründe, die die Leute da anschleppen, sind sehr fadenscheinig und eher Ausreden. Und gerade im Orient, wo man handelt und macht und tut und jede Schwäche raussucht, um den Preis zu drücken, da einfach so blanko gekauft zu haben, schwer vorstellbar. Naja, heiraten ist natürlich schon was Tolles und was Besonderes, aber ich glaube, so beziehungsmäßig, wie das bei uns dann gedacht wird, und da muss man so Honeymoon machen, muss als Paar erstmal so ganz sich gegenseitig kennenlernen und so, ich weiß nicht, ob das in der damaligen Zeit wirklich so gesehen wurde. Oder ob da Heirat, wenn die Feier vorbei war, nicht auch eher schon mal viel nüchterner war. Also alles in allem denke ich, das sind fadenscheinige Argumente. Und das ist eine traurige Sache. Würde uns das nie passieren? Würden wir nie fadenscheinige Argumente benutzen? Also wenn wir ehrlich sind, ist es doch so, uns allen fällt es doch manchmal schwer, bei einer Sache abzusagen. Und dann rudern wir mit den Armen und suchen nach einem Grund, der irgendwie erklärt, warum wir keine Lust haben und trotzdem irgendwie so aussieht, als hätten wir echten Grund. Und das kann eine Sache der Höflichkeit sein, aber ich glaube, das ist manchmal auch eine Strategiesache. Weil es gibt nämlich ganz viele Dinge in unserem Leben, die könnten wir eigentlich tun. Und wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, dann stimmt das nicht, sondern es ist einfach so, am Ende all der Dinge, die ich gerne tue, ist halt keine Zeit mehr für die Dinge, die ich nicht gerne tue. Deswegen kann ich sagen, keine Zeit. Also ich glaube, die Handlung dieser Gäste in diesem Gleichnis, sich mit einer fadenscheinigen Sache zu drücken, ist eine Sache, die man verurteilen kann, die man sagen kann, das ist schofelig. Aber ich glaube, das habt ihr alle auch schon mal erlebt, vielleicht bei einer Einladung von einer Feier, wo ihr heilfroh wart, einen Grund zu haben. Oder aber, dass wir bei unseren eigenen Entscheidungen und Dingen, wo wir eigentlich wissen, das müssten wir tun, so das machen. Okay, aber das Ganze ist ein Gleichnis. Und von daher ist die Frage eigentlich nicht, was für Leute sind das in dem Gleichnis, sondern welche Leute sind in Realität damit gemeint. Und das ist eine spannende Sache, weil nämlich ein Gleichnis ja quasi wie eine Gleichung mit Unbekannten ist, die auf eine bestimmte Art und Weise beschrieben werden, aber jeder setzt da im Grunde genommen seine eigenen Unbekannten ein. Und von daher hat dieses Gleichnis sicherlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man es auslegen kann. Jesus erzählt es frommen Juden. Und von daher, glaube ich, ist die erste Interpretation die, wie haben die Menschen das zur Zeit Jesu verstanden? Wie haben die Gäste auf dieser Feier das verstanden? Nun, und da liegt folgende Auslegung nahe, und das wird auch durch Parallelstellen unterstützt, dass mit denen, die geladen sind, die frommen Juden gemeint sind. Sie haben schon lange Gottes Einladung bekommen. Sie wissen ganz genau, dass Gott sie zu seinem Reich einlädt, aber sie nehmen diese Einladung nicht an. Mit Gründen, die Gott eigentlich nicht akzeptieren kann. Vielleicht mit fadenscheinigen Gründen. Sie lehnen Jesus ab. Sie wollen nicht bei dem Reich Gottes, so wie Jesus es macht, mitmachen. Und sie werden das Reich Gottes verpassen. Das ist die erste Botschaft, die in dieser Geschichte steckt und die wahrgenommen wird. Die, die eigentlich von Gott eingeladen waren, sein Volk, hat kein Interesse und deswegen erscheint es nicht auf dem Fest und deswegen wird Gott es auch nicht mehr an diesem Fest haben wollen. Und deswegen erweitert Gott seine Einladung auf Arme, Kranke und so. Das klingt erstmal für uns mit den heutigen Ohren nach einem diakonischen Ansatz. Super, jetzt werden halt die Leute, die es gebrauchen könnten und die sonst nie eingeladen werden, zu einem Fest eingeladen. Aber es kann auch sein, dass die damaligen Menschen das anders verstanden haben. Denn die Armen, die Kranken, die Lahmen, das waren nicht die diakonischen Notfälle, sondern das waren die, die Gott bestraft hat, weil sie, die mussten halt bestraft werden. Und das heißt also, die, die jetzt eingeladen werden, sind nicht die guten, frommen Menschen, sondern sind die, die Gott bestraft hat und die irgendwie so viel Sünde begangen haben, dass sie sichtbar bestraft worden sind, auch wenn ihre Sünde unsichtbar ist. Man weiß ja nicht, was sie so gemacht haben. Und die lädt Gott jetzt ein. Und damit deutet Jesus diesen Schritt an, dass er nicht vornehmlich die frommen Menschen einlädt und sieht, dass die auf ihn positiv reagieren, sondern dass es eigentlich die anderen sind, die als Randgruppe von den frommen Menschen gesehen werden. Und dann allerdings, wenn die alle erstmal mitmachen und zukommen, ist immer noch Platz im Reich Gottes. Und dann wird der Diener geschickt zu den Landstraßen und Zäunen außerhalb der Stadt. Und damit sind sicherlich die gemeint, die nicht mehr jüdische Menschen waren, die außerhalb der jüdischen Gemeinschaft gelebt haben, irgendwelche Leute. Das ist die Idee, wie vermutlich die ersten Juden oder die ersten Zuhörer Jesu das Gleichnis verstanden haben. Die Juden, das fromme Volk, die Einladung Gottes bekommen haben, nehmen diese Einladung nicht an. Deswegen entscheidet sich Gott zu einer Alternative. Die Alternative sind erstmal die Menschen, die von Gott wissen, aber die halt kein gutes Verhältnis zu Gott haben. Und dann werden die eingeladen, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Später dann ist das sicherlich auch viel stärker diakonisch verstanden worden. Dass also sich Gott insbesondere an die richtet, die kein Zuhause haben, die deswegen an den Zäunen und auf den Landstraßen kampieren müssen und an die Menschen, die arm, die krank, die ein erschwertes Leben haben. Aber die erste Interpretation war anders. Was kann das uns heute sagen? Das ist eine spannende Frage, da komme ich gleich noch zu. Mein nächster Gedanke, nicht Gott lehnt ab. Es gibt eine ganze Reihe von Geschichten, wo über das Gericht Gottes die Rede ist und wo davon erzählt wird, dass Gott die Menschen aufteilt in die, die zu ihm dürfen und die, die nicht zu ihm dürfen. Aber es gibt auch Gleichnisse von Jesus, die die Sache andersrum beschreiben. Nämlich so, dass es gar nicht darum geht, wen Gott haben will und nicht haben will, sondern dass die Menschen Gott ablehnen. Und deswegen nicht auf seinem Fest in seinem Reich dabei sind. Nicht, weil Gott gesagt hat, ihr dürft nicht kommen, sondern weil sie selber gesagt haben, diese Einladung will ich nicht annehmen. Und in der christlichen Tradition ist viel die Rede gewesen von Himmel und Hölle und Gericht Gottes und sowas. Aber hier ist es einmal andersrum. Und ich denke, es ist wichtig, auch diesen Aspekt mal zu sehen. Hier zeigt Jesus auf, es geht gar nicht darum, dass Gott gegen irgendwelche Menschen was hat, sondern er lädt diese Menschen alle ein. Aber es gibt Menschen, die sagen, habe ich keinen Bock drauf, ich habe was Besseres, was Wichtigeres zu tun, egal ob es ein fadenscheiniger oder ein realer Grund ist. Und es gibt die Menschen, die vielleicht tatsächlich keine Alternative haben oder die einfach Interesse an dieser Einladung haben und die kommen. Und dann ist es, finde ich, eine ganz verständliche Reaktion. Die, die nicht kommen, verpassen die Fete. Und die, die kommen, sind dabei. Das ist, finde ich, ein ganz anderes Verständnis von dem, was Reich Gottes ausmacht und was die Essenz vom Reich Gottes ist. Und es zeigt, wie wichtig unsere persönlichen Entscheidungen sind. Mein nächster Gedanke, Gott hat immer noch eine Option. Wenn man regelmäßig im Internet mal guckt, was zum Thema Kirche geschrieben wird, da kann man ja Depressionen kriegen. Und gerade wenn man auch noch beruflich damit verbunden ist, dann deprimiert das ja noch viel mehr. Weil es, weiß ich, ey, zu jedem christlichen Fest wird erstmal groß berichtet, wie die Kirche am absteigenden Ast ist. Und es ist nicht nur so, dass das die Bild-Zeitung schreibt, sondern da stehen tatsächlich sinnvolle Fakten hinter. Es ist so, dass die Kirche in Deutschland zumindest auf dem absteigenden Ast ist. Die Zahlen gehen nach unten. Gründe, whatever, was auch immer, aber die Gründe gehen nach unten. Tja, was soll jetzt aus dem lieben Gott werden? Und aus dem lieben Jesulein? Wo soll es Geburtstag feiern, wenn eine Kirche nach dem anderen nicht gemacht wird? Wird das liebe Jesulein zu Weihnachten noch irgendwo eine Krippe finden, wo es dann geboren werden kann und wo der Geburtstag gefeiert wird? In dieser Geschichte wird deutlich, es wird nicht so sein, dass der Heilige Geist irgendwann arbeitslos ist, weil er von keiner christlichen Gemeinschaft mehr eingeladen wird, sondern Gott hat immer noch eine Option, einen Ass im Ärmel. Gott ist nicht an die tollen Frommen gebunden. Und vielleicht ist es so, dass irgendwann die Struktur der evangelischen Kirche oder der traditionellen Kirchen vorbei ist. Aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen um Gott machen. Gott hat noch Optionen. Gott ist nicht letzten Endes auf uns angewiesen. Und wir können gerne traurig sein um kirchliche Organisationen, die vielleicht irgendwann mal ihr Ende finden, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber wir müssen nicht traurig sein um den lieben Gott, dass der nichts mehr zu tun hat. So wie in diesem Gleichnis. Gott hat Optionen. Und das, denke ich, ist, wenn man diese Negativbotschaften sieht, ganz, ganz wichtig. Gott ist nicht wirklich auf uns angewiesen und hängt nicht von uns ab. Gott wird nicht Krise kriegen im Reich Gottes, wenn die Kirchensteuer sinkt. Wir meinen vielleicht, wir wären so wichtig, aber dem ist nicht so. Und jetzt mein letzter Gedanke. War ich gar nicht ganz so lang, oder? Flexible Diener. Also, uns geht es in der evangelischen Kirche unter Umständen etwas ähnlich wie diesem Mann, der zu einem Fest eingeladen hat, in unserem Falle ein Gottesdienstfest oder die Sachen, die wir so feiern in der Kirche. Und 5% kommen, die anderen sagen, nein, ich muss mir noch mein neues Computerspiel angucken oder mein Kind zum Hockey bringen oder einmal in der Woche ausschlafen, whatever. Was auch immer es da so für Gründe gibt. Und dann sagt dieser Herr, dieser Hausherr zu seinem Diener, pass auf, jetzt lass mal die vornehmen Gäste beiseite und geh mal zu den Armen, den Kranken, den Leuten, die wir normalerweise meiden, wo wir immer so einen Bogen drumherum machen. Und das bedeutet, dieser Mann hat einen sehr flexiblen Diener. Und dann, als der Diener das gemacht hat und sich darauf eingelassen hat, kommt er nochmal zurück, sagt, boah, ist immer noch Platz. Und dann sagt dieser Hausherr, okay, dann geh jetzt außerhalb der Stadt da an die Hecken und Zäunen und guck, was du da noch abfischen kannst. Und wir werden nicht mehr höflich einladen, wir drängen sogar. Was eigentlich schon so ein bisschen peinlich ist. Ne? Ich meine, wenn du jemanden überreden musst, zu deiner Feier zu kommen, dann weißt du schon, du hast ein Imageproblem. Oder? Das ist doch, wenn du wirklich Leute überreden musst, zu deiner Feier zu kommen, dann ist das schon traurig. Also peinlich. Aber dieser flexible Diener, dieser in diesem Gleichnis, ist so flexibel, dass er sich einstellen kann darauf. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage für uns als evangelische Kirche. Sagen wir, tja ja, können wir jetzt auch nichts machen. Die Leute haben Wichtiges Sonntagmorgens zu tun oder an anderen Tagen. Dann ist das halt so. Oder sind wir bereit, flexible Diener zu sein? Die zu sagen, okay, wenn das so, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, nicht mehr richtig klappt, die Leute das Interesse verloren haben, wir vielleicht uns auch auf die falschen Leute konzentriert haben, die das gar nicht brauchen, unser Fest, dann müssen wir flexibel sein. So wie damals dieser Diener bei dem Herrn. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir lernen müssen. So wie dieser Diener, als Christen flexibel zu sein. Und nicht immer die Dinge so machen, wie wir sie bisher gemacht haben, sondern offen sein für neue Optionen, die Gott hat. Okay, Jetzt singen wir ein Lied und dieses Lied weist schon ein bisschen auf das hin, was wir gleich machen werden, nämlich auf das Abendmahl. Und deswegen heißt dieses Lied, wenn das Brot, das wir essen.